Der Mooshacker. Grausam entstellte und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Opfer sind die stummen Zeugen einer Mordserie, die sich in den frühen 2000ern im Landshuter Raum in Bayern ereignet. Entgegen den meisten Serienmördern ist der Mann jedoch nicht polizeibekannt, im Gegenteil. Er entpuppt sich als ein alleinerziehender Vater, der keine Hinweise auf den Morden vorangegangene Straftaten liefert. Wie also wird ein scheinbar ganz normaler Mann ohne Spuren von offensichtlichen Traumata oder einschneidenden Ereignissen zu einem Ungeheuer, das junge Frauen und Mädchen mit einer Kettensäge zerteilt? Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
Der November des Jahres 2013 ist auch in der Stadt Landshut im Südosten Bayerns ungemütlich, grau und kalt. Straßen und Wege sind nass und matschig und die vermodernden Blätter der inzwischen kahlen Bäume bilden überall einen rutschigen Film. Inmitten dieser spätherbstlichen Idylle ist ein Spaziergänger unterwegs. Dem Mann fröstelt, er will langsam nach Hause, um sich einen heißen Tee zu bereiten und sich aufzuwärmen. Das nasskalte Wetter ist alles andere als einladend. Und die Szenerie wird für den bedauernswerten Spaziergänger noch weniger gemütlich. Abseits des Weges entdeckt er etwas, das wie ein lebloser, menschlicher Körper wirkt. Sein Herzschlag beschleunigt sich, er atmet schwer, als er sich nähert. Ein unangenehmes Angstgefühl macht sich in seiner Brust breit. Vor ihm liegt die blutüberströmte Leiche eines Mannes. Der Spaziergänger ruft sofort die Polizei, die das Waldstück weiträumig absperrt und sofort damit beginnt, den Fundort zu untersuchen. Neben dem Toten finden die Beamten ein Skalpell, welches sie, ob der daran haftenden Blutspuren, für die Tatwaffe halten. Allerdings ist an dem vermeintlichen Tatort einiges seltsam. Es gibt keine Kampfspuren, keine aufgewühlte Erde oder Blätter. Auch andere Spuren von Fremdeinwirkung wie etwa Reifen oder Fußspuren sind nicht zu finden. Die Leichenschau des Toten ergibt Folgendes. Bei dem mutmaßlichen Mordopfer handelt es sich um einen Mann Mitte 50, ohne weitere Auffälligkeiten. Keine signifikante Krankengeschichte. Nur eine Sache sticht im wahrsten Sinne des Wortes heraus. Der Gerichtsmediziner zählt insgesamt 138 Stichwunden und stellt als Todesursache Verbluten fest. Ein Mord ohne Täter, ein Tatort ohne Beweise. Doch die Identifizierung des Toten gibt mehr Aufschluss. Es handelt sich um den 56 Jahre alten Alfons Gurtmann, der seit 2008 flüchtig ist. Der Mann ist ein verurteilter Serienmörder, der im Zeitraum von 2002 bis 2004 insgesamt 9 junge Frauen bestialisch ermordet und verstümmelt hat. Der Fall ist aus mehreren Gründen besonders, da Gurtmann nicht nur durch das Raster der klassischen Serienmörder fällt, sondern auch sein Leben nach seiner Ergreifung und sein Tod einige Fragen aufwerfen, auf die es bis heute keine Antwort gibt. Um das Leben des Alfons Gurtmann zu beleuchten, begeben wir uns zunächst in das Jahr 1957. Es ist der 21. März, als Alfons als vierter Sohn des Bauarbeiters Eduard und der Hausfrau Anna in Erding geboren wird. Die Kindheit mutet zwar nicht sonderlich glücklich und erfüllt an, ist aber auch nicht von den klassischen Auffälligkeiten geprägt, die den Lebenslauf eines Serienmörders pflastern. Keine Gewaltexzesse, kein Alkohol, keine Verhaltensstörungen. Seine Mutter Anna ist chronisch krank und kann sich kaum um die Kinder kümmern, und der Vater muss Vollzeit arbeiten und Überstunden schieben, um die Familie zu ernähren. In diesem Milieu wächst Alfons heran, ohne dass er groß auffällig wird. Seine Schullaufbahn ist zwar nicht glänzend, aber für seine Verhältnisse und seine Herkunft solide. Nach seinem Hauptschulabschluss macht Alfons eine Lehre zum Forstwirt. Alfons Gurtmann gründet auch eine eigene Familie. 1990 lernt er Gudrun kennen. Das Paar scheint sich miteinander sicher zu sein. Sie heiraten nach nur einem Jahr Beziehung. 1992 kommt die gemeinsame Tochter Lilly zur Welt. Aber dem jungen Glück ist keine weitere Zukunft vergönnt. Gudrun stirbt kurz nach der Geburt der Tochter. Lilly wächst bei Alfons auf, der sich so gut es geht um seine Tochter kümmert und arbeiten geht, um sie zu versorgen. Die Betreuung des Mädchens übernimmt eine Cousine, die als Kindermädchen aushilft. Bis kurz nach der Jahrtausendwende passiert rein gar nichts. In 2 Jahren, innerhalb von 2002 bis 2004, verschwinden in Landshut und Umgebung insgesamt 9 junge Frauen und Mädchen. Die Opfer weisen schwerste Verstümmelungen auf, mechanisch beigebracht, wie von einer Kettensäge. Todesursache waren allerdings nicht die Verstümmelungen, sondern etliche Stiche mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Skalpell, und der daraus resultierende Blutverlust. Die Frauen wurden, bis auf wenige Ausnahmen, bis zur Unkenntlichkeit zugerichtet, andere scheinbar hastig in nur wenige Einzelteile zerstückelt. Die Polizei vermutet, dass der Mörder in letzteren Fällen eine Störung bei seiner Tat befürchten musste und sich deshalb beeilte. Hinweise auf sexuellen Missbrauch gibt es bei keiner der Toten. Der Fundort der Leichen ist hingegen in keinem Fall mit dem eigentlichen Tatort identisch. Zwischen den Opfern findet sich zunächst auch kein weiterer Zusammenhang, und Alfons Gurtmann gilt derweil als völlig unbescholtener Bürger bis zum 31. November 2004. Die Zusammenhänge haben sich inzwischen so weit verdichtet, als dass mehrere Opfer mit einer gewissen Lilly Gurtmann, der Tochter von Alfons, zu tun hatten. Eine der Toten war ihre Babysitterin, eine ihre Trainerin im Sportverein, eine weitere Frau war ihre Lehrerin. Offenbar hat es Konflikte zwischen Vater und den Betreuerinnen seiner Tochter gegeben, und das reicht den Ermittlern für einen Zugriff. Die Polizei marschiert mit einigen Beamten auf das Grundstück und klingelt an der Tür des Hauses in Kumhausen, einen Steinwurf südlich von Landshut entfernt. Alfons Gurtmann lässt sich widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung finden die Ermittler eine Kettensäge, die sichergestellt wird. Was die Beamten Alfons vorwerfen, klingt anhand seines Lebenslaufes so absurd, dass sich so manchem Menschen, der ihn kennt, den Nachbarn, Freunden, Kollegen und Bekannten die Nackenhaare aufstellen. 9-facher Mord, dazu die gewaltsame Schändung und Zerteilung der Leichen der Opfer. Alfons Gurtmann gesteht, zur großen Überraschung ohne Umschweife, die Taten. Auch gibt er zu, die gefundene Kettensäge zur Zerteilung der Opfer verwendet zu haben. Dies wird später durch forensische Untersuchungen auch bestätigt. Doch ab hier beginnt das große Schweigen des Alfons Gurtmann. Der geständige Serienmörder gilt zwar als überführt, doch Angaben zum Motiv und Tathergang macht der Täter nicht. Keine Angabe zum Warum, keine Angabe zum Wie. Es steht nur fest, dass er gemordet hat und 9 junge Frauen grausam aus dem Leben gerissen hat. Es steht allerdings zu vermuten, dass er seine Tochter als Lockvogel benutzte, um seine Opfer in Sicherheit zu wiegen und sie dann entweder in seinem eigenen Haus, in dem man Spuren gefunden hat, die mit mindestens 4 Taten in Verbindung stehen, oder in einem Waldstück, das unmittelbar an sein Grundstück angrenzte, zu töten. Der Prozess, der Alfons Gurtmann gemacht wird, findet Anfang 2005 statt und endet am 16. März mit der Verurteilung des Täters zu einer lebenslangen Haftstrafe. Diese muss er in der JVA Landshut antreten. Als Gurtmanns Tochter Lilly, die zum Zeitpunkt des Prozesses 12 Jahre alt ist, von dem Urteil gegen ihren Vater erfährt, erleidet das Mädchen einen Nervenzusammenbruch. Die Geschehnisse und Erkenntnisse um ihren Vater nehmen das Kind so sehr mit, dass sie in die geschlossene Abteilung des Bezirkskrankenhauses Landshut eingewiesen wird. Was mit Lilly Gurtmann passiert ist und wo sie heute ist, wissen wir nicht. Doch damit endet die Geschichte von Alfons Gurtmann noch lange nicht. Der Serienmörder tritt zunächst, wie vorgesehen, seine Haftstrafe in der JVA von Landshut an. Diese wird allerdings nach 4 Jahren umstrukturiert, weshalb das Gefängnis vorläufig geschlossen wird und dessen Insassen in andere Haftanstalten umquartiert werden müssen. Unter diesen Häftlingen befindet sich auch Alfons Gurtmann. Wir befinden uns inzwischen im Jahre 2008. Der genaue Tag dieses Ereignisses ist uns nicht bekannt. Der Transport, der die Häftlinge in eine andere JVA bringen soll, setzt sich in Bewegung. Die Beamten, die sich vorne im Fahrzeug befinden, sind angespannt ob ihrer gefährlichen Fracht. Die Fahrt verläuft zunächst ruhig. Plötzlich verliert der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kommt von der Straße ab. Durch den Unfall werden die Gefangenen durch das Fahrzeug geschleudert und der Aufprall verletzt auch die beiden Justizbeamten. Der Fahrer ist so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstirbt. Während sich sein Beifahrer um die Gefangenen kümmert und sie so gut es geht zu sichern versucht, ergreift einer von ihnen die Flucht. Alfons Gurtmann. Sofort wird eine Großfahndung nach dem Flüchtigen eingeleitet. Sein Bild wird an alle Polizeidienststellen übermittelt, die Öffentlichkeit wird ebenso informiert. Fieberhaft wird nach dem entflohenen Serienmörder gesucht, die Angst der Beamten ist groß, dass bald erneut grässlich verstümmelte Leichen auftauchen. Doch nichts passiert. Weitere Morde, die in sein Verhaltensschema passen würden, sind seither nicht bekannt geworden. Alfons Gurtmann wird seit seiner Flucht weder gesehen, noch hört irgendjemand von ihm. Der Mann ist wie vom Erdboden verschluckt. Bis zum November 2013, als ein Spaziergänger seine Leiche im Wald findet. Wie bereits zu Anfang der Fallgeschichte erwähnt, weist der Leichnam ganze 138 Einstiche auf, die auf keinen Kampf mit einer anderen Person zurückzuführen sind. Das belegen auch die nicht vorhandenen Spuren. Die Möglichkeit, dass Gurtmann vermutlich in einem Wahnanfall auf dieselbe Weise Selbstmord begangen hat, wie er seine Opfer getötet hatte, ist durchaus gegeben. 138 Stiche in den eigenen Körper. Ein Wahnanfall? Oder doch die später am Reißbrett ausgeführte Rache durch einen Angehörigen der Opfer? Dies sind nur Mutmaßungen, denen wir keine größere Aufmerksamkeit schenken wollen, da eine Rekonstruktion der Tat heute unmöglich ist. Tatsache ist jedoch, dass Alfons Gurtmann eines nicht natürlichen Todes infolge des Verblutens an zahlreichen Stichverletzungen gestorben ist. Er wurde in einem anonymen Grab auf einem Landshuter Friedhof bestattet.
Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Viktoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.